Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der erzürnte Protest gegen einen islamfeindlichen Film greift auf immer mehr Staaten über. Tausende Muslime demonstrierten in Nordafrika, auf der arabischen Halbinsel und in Südostasien vor US-Botschaften. Der Film, in dem der islamische Prophet Mohammed lächerlich gemacht wird, wurde in den Vereinigten Staaten produziert. In Libyen war in der Nacht zum Mittwoch die US-Vertretung gestürmt und der Botschafter getötet worden. Heute griffen Demonstranten die amerikanische Botschaft im Jemen an.
Die US-Botschaft im Jemen. Eine wütende Menge versucht, das Gebäude zu stürmen. Kurz darauf schaffen es die Demonstranten auf das Botschaftsgelände und beginnen zu randalieren. Sie zerstören draußen die Botschaftsfahrzeuge und drinnen harren US-Diplomaten aus. Mindestens zwei Demonstranten sollen von Sicherheitskräften getötet worden sein. Weitere sind verletzt. Protestiert wird auch im Irak, aber friedlich. Der Zorn entlädt sich in Sprechchören. Die USA und Israel seien verantwortlich für das Internetvideo, das den Propheten Mohammed verunglimpft. Die Menschen auf der Straße sind Schiiten, Sunniten, Christen und kommen aus politischen Bewegungen. Wir alle verurteilen die Beleidigung unseres Propheten. Tränengas in Kairo, die Ausschreitungen gehen weiter. Es gibt zahlreiche Verletzte, darunter vor allem Jugendliche. Wir protestieren vor der US-Botschaft, weil die USA erlaubt haben, dieses Video zu produzieren. Die ganze Welt hat das Video gesehen. Warum wurde das nicht verhindert? Morgen werden noch mehr Demonstranten erwartet, nach den Freitagsgebeten. Ägyptens Präsident Mursi hat in Brüssel die Gewalt gegen US-Botschaften verurteilt. Wir akzeptieren unter keinen Umständen, dass es Angriffe auf Botschaften gibt oder gegen Konsulate, Einzelpersonen und Ausländer. Wir werden keine Tötungen akzeptieren. Gleichzeitig rief Mursi aber die USA auf, gegen das Mohammed-Video vorzugehen.
Die US-Regierung hat sich in aller Deutlichkeit von dem umstrittenen Film distanziert. Außenministerin Clinton erklärte aber auch, da in den Vereinigten Staaten das Recht auf freie Meinungsäußerung herrsche, sei es unmöglich, etwas gegen solche Filme zu unternehmen. Angesichts der Gewalt verstärkten die USA weltweit die Sicherheitsmaßnahmen für ihre Botschaften und Konsulate.
Muslimische und christliche Amerikaner Hand in Hand zur gemeinsamen Nachtwache vor dem Weißen Haus. Eine bewusste Geste der Verbrüderung. Besorgt verfolgt man in Washington die Eskalation in der Region. Während der Präsident auf Wahlkampf in Colorado ist, distanziert sich seine Außenministerin vehement von dem in Kalifornien gedrehten antimuslimischen Hassvideo und versucht so, den Schaden zu begrenzen. Lassen Sie es mich ganz deutlich machen und ich hoffe, dies versteht sich von selbst. Die US-Regierung hat mit diesem Video absolut nichts zu tun. Zwei Kriegsschiffe, die Zerstörer Laboon und McFall sowie eine Antiterroreinheit der Marines sollen in der Region für Ruhe sorgen. Auch Drohnen sollen über Libyen im Einsatz sein, um Extremisten aufzuspüren. Der Präsident muss Handlungsfähigkeit beweisen. Sein Herausforderer Romney wirft ihm vor, zu schwach zu sein, um die Sicherheit Amerikas in der Welt zu garantieren. Obama kontert, indem er Romney als außenpolitisch unerfahrenen Heißsporn darstellt. Governor Romney scheint zuerst zu schießen und dann zu zielen. Als Präsident sollte man das nicht tun.
Plötzlich ist die Außenpolitik zum Top-Thema dieses Wahlkampfs geworden. Und genau hier liegt die Stärke Obamas. Bislang haben sich alle verbalen Attacken seines Herausforderers gegen Romney selbst gewandt. Doch sollte die Lage weiter eskalieren, könnte sich das schnell ändern. Jetzt ist Führungsstärke vom Präsidenten gefragt.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem einen Hintergrundbericht zur Entstehung des umstrittenen Films und ein Interview zu der Frage, warum die Reaktionen so heftig ausfallen.
Der internationale Syrienbeauftragte Brahimi ist in Damaskus eingetroffen. Er will mit Vertretern von Regierung und mit Regierungsgegnern über eine Lösung des Konfliktes und ein Ende der Gewalt sprechen. Es ist sein erster Besuch in Syrien seit seinem Amtsantritt Anfang September. Brahimi sagte bei seiner Ankunft, es gebe keinen Zweifel daran, dass das Blutvergießen gestoppt werden müsse. Allerdings warnte er angesichts der verhärteten Fronten in Syrien vor zu hohen Erwartungen an seinen Besuch.
Der niederländische Ministerpräsident Rutte hat die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen und will jetzt schnell eine neue Regierung bilden. Als wahrscheinlichste Variante gilt eine große Koalition seiner Rechtsliberalen mit den Sozialdemokraten, die fast genauso viele Stimmen bekamen. Der Rechtspopulist Wilders rutschte in der Wählergunst deutlich ab. Die Mehrheit der Niederländer entschied sich gegen Wilders eurokritischen Kurs und für die proeuropäische Politik der beiden großen Parteien.
Mit einem so großen Sieg hatten die Rechtsliberalen nicht gerechnet. Ein Viertel mehr Stimmen als beim letzten Mal. Wahlsieger Marco Rutte, der den Eurokurs von Angela Merkel unterstützt, wird auch die kommende Regierung mit größter Wahrscheinlichkeit anführen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir so schnell wie möglich ein stabiles Kabinett bekommen, sagt er. Ob ihm das gelingt, hängt von seinem sozialdemokratischen Herausforderer ab. Diederik Samsom war selbst den Niederländern bis vor kurzem unbekannt. Der smarte 41-jährige ehemalige Greenpeace-Aktivist schrieb zwar kein spektakuläres Programm, er punktete aber als glänzender Wahlkampfredner. Hier stehen wir jetzt mit 39 Sitzen. Als zweitstärkste Kraft können die Sozialdemokraten mit Marco Rüttes Rechtsliberalen in eine große Koalition eintreten. Sie wollen die Krisenlasten gerechter verteilen. Gut möglich, dass sie einen dritten Partner beteiligen, Christdemokraten oder Linksliberale, um nötige Reformen etwa auf dem maroden Immobilienmarkt auch im Senat durchzubringen. Eine deutliche Abfuhr erteilten die Wähler dem Rechtspopulisten Geert Wilders. Statt Islam setzte er diesmal auf das Feindbild Europa. Das schreckte die große Mehrheit ab. Wir haben einen Schritt rückwärts gemacht, sagt er. Nächstes Mal machen wir drei Schritte vorwärts. Die Niederländer sind zur politischen Mitte zurückgekehrt. Beruhigend für die Deutschen, die neue Politik aus Den Haag wird nicht von Rechtspopulisten oder Antieuropäern mitbestimmt. Die große Mehrheit der Niederländer unterstützt den eingeschlagenen Kurs bei der Euro-Rettung, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Krisenlasten von allen Schichten der Gesellschaft mitgetragen werden.
Bundespräsident Gauck hat die Gesetze zum Euro-Rettungsschirm ESM und zum Fiskalpakt unterzeichnet. Gauck hatte die gestrige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes abgewartet. Bevor der Vertrag allerdings ratifiziert werden kann, müssen noch die Auflagen des Gerichtes eingearbeitet werden. Die Karlsruher Richter verlangen, dass die deutsche Haftungsgrenze von 190 Milliarden Euro nicht ohne Zustimmung des Bundestages erhöht werden darf. Die Pannen bei den Ermittlungen zur Neonazi-Mordserie haben weitere personelle Konsequenzen. In Sachsen-Anhalt trat Verfassungsschutzpräsident Limburg zurück. Hintergrund sind Versäumnisse seiner Behörde im Zusammenhang mit einer Akte des militärischen Abschirmdienstes MAD über den späteren Terroristen Mundlos. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages behält sich vor, wegen dieser Akte Verteidigungsminister de Maizière als Zeugen vorzuladen. Die Abgeordneten übten heute scharfe Kritik am Verhalten der Behörden und machten weitere Versäumnisse bekannt.
Wieder war der Ärger groß im NSU-Untersuchungsausschuss. Wieder mussten die Abgeordneten feststellen, dass Akten zurückgehalten wurden. Dieses Mal vom Land Berlin. Es geht um einen Hinweis aus dem Jahre 2002, möglicherweise auf den damaligen Aufenthaltsort des Terrortrios. Noch liegt die Berliner Akte dem Ausschuss nicht vor, doch sie ist brisant. Im Laufe des Tages erfuhren die Abgeordneten Einzelheiten über den damaligen Hinweisgeber. Und zwar,
dass mutmaßlich einer der vom Generalbundesanwalt im Zuge des anstehenden Prozesses Beschuldigten vorgehalten wird, dass er über einen mehrjährigen Zeitraum V-Mann des Landes Berlin gewesen ist.
Offenbar handelt es sich um einen Informanten der Berliner Polizei, der aus der rechtsextremen Szene berichtete. Der Generalbundesanwalt bestätigte der ARD, dass einer der 13 derzeit im NSU-Verfahren Beschuldigten in der Tat zwischen 2001 und 2005 gegenüber der Polizei eines Bundeslandes Angaben zur NSU-Terrorzelle gemacht hatte, insgesamt 5-mal. Der Berliner Innensenator versprach am Nachmittag im Berliner Abgeordnetenhaus volle Aufklärung.
Dieser Vorgang, so ernst wie er ist und weil er so ernst ist, der muss intensiv aufgeklärt werden und die Arbeiten laufen derzeit mit Hochdruck, sowohl bei der Polizei als auch bei mir im Haus.
Der NSU-Ausschuss wird sich nach Vorlage der Akte mit der Frage beschäftigen, ob die Berliner Polizei damals die Informationen nach Thüringen weitergeleitet hat. Möglicherweise wäre dann das Terrortrio viel früher gestoppt worden.
Der Streit über die Rentenpolitik hat heute die Haushaltsberatungen des Bundestages geprägt. Arbeitsministerin von der Leyen nutzte die Debatte über ihren Etat, um ein weiteres Mal die Vorteile einer Zuschussrente für Geringverdiener herauszustreichen, ihr umstrittenes Konzept im Kampf gegen die Altersarmut. Aber ebenso wie Teile der Koalition hält auch die Opposition den Vorschlag der Ministerin nicht für das geeignete Mittel.
Entspannte Stimmung zwischen Kanzlerin und dem Außenminister vor der heutigen Parlamentsdebatte. Die Arbeitsministerin hingegen schaut ernst. So viel Zuneigung wird ihr zurzeit im Kabinett nicht zuteil. Ihr Konzept zur Zuschussrente hat in der Koalition nicht viele Freunde. Dennoch Ursula von der Leyen wirbt unverdrossen für ihre Idee.
Wenn jemand jahrzehntelang fleißig gearbeitet hat, wenn er oder sie zusätzlich privat vorgesorgt hat und auch noch Kinder erzogen hat, dann muss am Ende des Tages eine eigene Rente erreichbar sein.
Die SPD zeigt sich für das Werben der Arbeitsministerin unempfänglich. Sie schüre nur Panik.
Sie suggerieren den Deutschen, und zwar geschickt, dass es vor einer Welle von Rentenkürzungen steht, das deutsche Volk. Und wissen Sie was? Das ist nicht wahr.
Die Mehrzahl der Deutschen lebe im Alter nämlich nicht nur von der gesetzlichen Rente. Für die Linkspartei ist der Kampf gegen Altersarmut vor allem ein Kampf für bessere Einkommen im Erwerbsleben.
Jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland bekommt nur einen Niedriglohn. Und damit ist auch Altersarmut vorprogrammiert. Wir als Linke sagen, so kann das nicht weitergehen.
Und die FDP, auch sie, bleibt bei ihrer Ablehnung der Zuschussrente.
In diesem Haushaltsentwurf ist für 2013 kein Geld für die Zuschussrente vorgesehen. Und das ist aus meiner Sicht auch ganz richtig.
Weder Freund noch politischer Gegner können also den Plänen Ursula von der Leyen etwas abgewinnen. Sie steht mit ihrem Konzept allein.
Im Honorarstreit mit den Krankenkassen gehen die Ärzte kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde auf Konfrontationskurs. Laut einer Umfrage der Ärzteverbände unter ihren Mitgliedern gibt es eine deutliche Mehrheit für Streiks. Die Ärzte wollen bereits in der kommenden Woche zeitweise ihre Praxen schließen, falls die Kassen auch in den Verhandlungen am Samstag eine deutliche Honorarerhöhung verweigern.
Bis zu 12 Stunden arbeitet Carsten Schimpki als Arzt in Berlin. Täglich. Obwohl die Belastung in den vergangenen Jahren zugenommen hat und er mehr und mehr Patienten behandelt, ist sein Einkommen gesunken. Schon deshalb unterstützt Carsten Schimpki die Protestaktionen der Ärzteverbände. Er sieht sich von den gesetzlichen Kassen diffamiert.
Es wird in der Öffentlichkeit behauptet, dass Ärzte zwischen 120.000 bis 160.000 Euro verdienen im Jahr. Ich würde jetzt ungern meine Steuererklärung zeigen, aber davon bin ich sehr weit entfernt. Trotz voller Praxis ist es nicht so, dass wir keine Patienten hier hätten.
Die Kassen wollen bis jetzt 270 Millionen Euro zusätzlich zahlen. Etwa 3,5 Milliarden verlangen die Ärzte als Ausgleich für gestiegene Arbeitskosten. Die Allianz Deutscher Ärzteverbände präsentiert nun das Ergebnis einer Umfrage unter ihren Mitgliedern. Danach sei eine Mehrheit für Proteste bis hin zu Streiks. Die Verbände deuten das Ergebnis als Erfolg und als Rückenwind vor der nächsten Verhandlungsrunde am Samstag.
Wenn kein Ergebnis zustande kommt, wird es zu massiven Protestmaßnahmen kommen. Das werden wir am Montag beschließen und dazu gehören auch Praxisschließungen.
Die Kassen hingegen deuten die Umfrage anders und zweifeln an der Streikbereitschaft der Ärzte.
Es sind überhaupt nur 2/3 der Ärzte und Psychotherapeuten gefragt worden. Nur die Hälfte davon hat sich beteiligt. Insgesamt hat lediglich jeder 4. Arzt für einen Streik gestimmt. Das heißt, das Ergebnis wird von den Ärzten schöngeredet.
Die Kassen signalisieren bisher wenig Entgegenkommen im Honorarstreit. Nach ihrer Ansicht habe die Ärzteschaft in den vergangenen Jahren immer mehr Geld bekommen. Sie müsste es eben nur gerechter unter sich verteilen.
Der Rentenexperte Rürup soll den festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO schlichten. Laut Schlichtungsvereinbarung wollen beide Seiten bis Ende Oktober zu einem Ergebnis kommen. Knackpunkte in den Verhandlungen dürften die geplante Gründung einer Billigfluglinie sein, sowie die Schaffung einer neuen Tarifstruktur für die Flugbegleiter im Gesamtkonzern.
Heute Abend sind wieder hunderte Gäste in das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin geladen. Das Stell-Dich-Ein aus Politik, Medien, Kultur und Wirtschaft findet zum 9. Mal statt. In der Wilhelmstraße ist dann Gelegenheit für intensiven Meinungsaustausch wie auch für gepflegte Unterhaltungen. Zugesagt haben Spitzenpolitiker aus Opposition und Regierungsparteien, auch Bundeskanzlerin Merkel willkommen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 14. September.
Der Norden Deutschlands hat morgen mit Ausläufern eines Sturmtiefs über dem Nordmeer zu tun. Die übrigen Landesteile profitieren von einem Keil des Hochs über dem Ostatlantik. In der Nacht klingen die letzten Schauer über dem Westen und an den Alpen ab, dann klart es verbreitet auf. Am Tag kommen im Norden dichte Wolken auf, die hier und da Regen bringen. Sonst viel Sonne, sobald sich der Nebel gelichtet hat. Im Norden frischer bis starker Wind mit stürmischen Böen, an der Nordsee und im Oberharz schwere Sturmböen, in der Mitte mäßiger Wind, im Süden weht er meist schwach. In der Nacht 14 Grad auf Sylt und bis 1 Grad in Süddeutschland. Am Tag 15 Grad im Norden und 22 Grad am Oberrhein. Am Samstag teils dichte Wolken mit etwas Regen, teilweise ist es aber auch freundlich. Am Sonntag scheint verbreitet die Sonne, sobald sich der Frühnebel gelichtet hat. Im Norden ist es zeitweise wolkig. Am Montag im Norden und Westen teilweise dichtere Wolken und Schauer, sonst erst Nebel, dann Sonne.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karen Mioska. Ihre Tagesthemen: Angriffe auf US-Botschaften, wie groß ist die Wut der Muslime? Und von Kriegern und Druiden, Einblicke in die rätselhafte Welt der Kelten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.